Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, also, wir nehmen auf, der Tennisprophet und ich, am Sonntag, wo die ersten beiden Matches bei den ATP Finals schon gespielt sind. Horacio Zeballos und Marcel Granollers haben gegen Kevin Kravitz und Tim Pütz gewonnen und Carlos Alcaraz hat gegen Alex de Minaur gewonnen. Wir wissen noch nicht, wie Alexander Zverev gegen Ben Shelton gespielt hat, aber das macht uns nichts, weil jetzt haben wir Zeit. Servus, Andi.
Servus, lieber Freund. Ja, schön, dass wir uns am Sonntagabend entspannt bereits unterhalten können.
Ja, ja, so. Womit magst du anfangen? Ja, es gibt ja doch ein bisschen was, was man vielleicht auch kritisch beleuchten muss. Oder auch nicht, bitte. Fang du an, weil ich habe schon ein paar kritische Anmerkungen.
Wirf mal Hötzl. In welche Richtung?
Naja, ich sage, das, was der Djokovic gemacht hat, bis zur Siegerehrung in Athen zu warten, um dann zu sagen, ich fliege doch nicht nach Turin, ist ein Pardon my French, fuck you in Richtung ATP. Das ist für mich eine klare Ansage, weil das, da kann er mir erzählen, was er möchte. Schulterverletzung hin oder her, aber das hat er schon am Anfang der Woche gewusst, dass er nicht in Turin spielen wird. Ist meine persönliche Meinung, ohne seine Schulter persönlich examiniert zu haben.
Ja, ist einen Gedanken wert. Ist natürlich jetzt Interpretationssache. Auf der anderen Seite, also ich glaube nicht, dass es eine derart schwere Schulterverletzung ist. Aber wenn man davon ausgeht, dass er morgen vielleicht schon hätte spielen müssen, sicher sogar, dann verstehe ich es schon. Also es ist ja auch irgendwo gerecht, finde ich, für den Herrn Musetti, der ja, wenn wir auf das Finale eingehen wollen, der ja da grandios auch gespielt hat. Das muss man ja wirklich sagen. Also ich möchte es aber nicht nur an diesem Finale festmachen. Was wäre noch eine Kritik deinerseits?
Naja gut, das Gehabe von Sabalenka ist mittlerweile für mich unerträglich auf dem Platz, aber okay, das wird sie wegen mir nicht ändern. Aber lass uns gleich bei dem Finale bleiben, wo Lorenzo Musetti, also beim Finale, er hat im Halbfinale einen Matchball abgewehrt, er hat im Finale dann zweimal ist er von einem Break zurückgekommen im dritten Satz und das war aller Ehren wert.
Ja, das sehe ich auch so. Es ist natürlich, jetzt kann man sagen, hin und her, ich meine, der Djokovic hat es auch, finde ich, sehr fair dann aufgelöst. Da hätte es wirklich eine Münze werfen können, glaube ich. Ich will gar nicht sagen, dass es dann, ja, möglicherweise, wenn du diesen Druck hast und du weißt, wenn du gewinnst, in diesem Fall Musetti, dann bist du sicher dabei bei diesem Finale und dass du es dann bist, ist auch schön, weil der eh verzichtet, also wäre es wurscht gewesen, aber es wäre ein entspannteres Endspiel, glaube ich, geworden, wenn man das früher gewusst hätte. Und ich bin schon bei dir. Ich meine, Djokovic hätte das während der Woche schon verlautbaren können. Der Grund ist ja schließlich egal. Der muss ja nicht verletzt sein, dass er dort nicht spielt. Ich glaube nicht, dass er eine Strafe kriegt, oder?
Nein. Er wird sicherlich irgendein medizinisches Kommuniqué bekommen, das ihm bescheinigt, dass er nicht spielen kann. Ich glaube halt, es ist Folgendes. Das ist das Turnier von seinem Bruder in Athen. So, und natürlich, wenn Djokovic vor der Woche sagt, übrigens Burschen, ich spiele nicht in Turin, dann spielt der Musetti gar nicht. So, dann verliert dieses Turnier in Athen, wo der Tsitsipas sowieso schon nicht spielt, verlieren sie mit Musetti nach Djokovic den zweitprominentesten Spieler. Und deshalb kann ich es dann auf der anderen Seite aus dieser, das ist natürlich jetzt ganz nah an einer Verschwörungstheorie, aber aus dieser Perspektive kann ich es dann auch wieder verstehen.
Ja, das hat alles seine Berechtigung, ja sicher. Also ich finde, also was mir ein bisschen zu viel war, ist natürlich, ich habe den Djokovic über die Jahre lieb gewonnen, aber ich kann auch nicht alles nachvollziehen. Und wenn ich mein Leben lang so ein Riesenpatriot bin, ja, auch wenn es jetzt einen kleinen Wickel gibt, Und dann wandere ich sozusagen aus und zelebriere, lass mich dort feiern, wo die eh am Hungertuch nagen, weil, nona, wie du sagst, Tsitsipas keine Rolle mehr spielt, zumindest glaube ich nicht mehr von Top 30 Niveau im Moment. Und das ist schön, dass man das dahin gehievt hat mit seiner Hilfe, das Turnier. Und das ist aus dem Boden gestampft worden. Schön für die ganzen, für die griechische, wie sagt man, Fangemeinde. Und man hat ja auch gesehen, es war riesengroß. Man hat ihm das gedankt. Also das Stadion war, glaube ich, immer pumpvoll. Nicht nur bei
Nein,
seinen Matches.
nein, 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 nein,
Na?
nein, nein, nein. Da muss man
Nicht?
vorsichtig sein.
Okay.
Ich habe eine gute griechische Freundin
Ja.
und das erste Mal, als der Djokovic gespielt hat, schreibe ich hier, na schön zu sehen, dass einmal die Ränge voll sind. Und dann hat sie gesagt, finally. Also das war schon so, also Djokovic war der Nummer 1 Draw, wie man so schön sagt.
Ja.
Ja, also wegen dem waren die Leute dort.
Okay.
Und es war jetzt nicht so, dass die Hütte immer voll war. Und das auch ist mir auch aufgefallen bei vielen Mosetti-Matches auch, wenn man die Bilder gesehen hat, dann waren noch Resttickets zu haben, möchte ich sagen.
Ja, also ja, ich finde, fürs erste Mal war es sensationell besucht. Ich habe zugegebenermaßen nur aus Interesse nur die Djokovic-Spiele verfolgt, soweit es mir möglich war. Und ein bisschen auch Musetti, das schon, weil ja da immer die Spannung war. Und du hast das ja schon gesagt mit diesem abgewehrten Matchball und so. Ich finde, das war ein fantastisch spannendes Spiel. Ich finde auch, das Niveau war ganz gut. Man muss immer ins Kalkül ziehen. Der ist halt jetzt wirklich, also Djokovic ist wirklich jetzt schon, da merkst du das Alter auch auf Best of Three. Und wenn das 3 Stunden dort hin und her geht, dann war er ja nicht in der Lage, schon bei 5-4 auszuservieren, kommt selber nochmal zurück. Also das ist dann schon, je enger es wird, ich finde, diese Fähigkeit ist noch immer da, dann eben das Letzte aus sich herauszuholen, was möglicherweise ja gar nicht mehr drinnen ist in ihm, vor allem aus mentaler Sicht. Nicht? Und bei Musetti, es hat mal ein bisschen filigran gewirkt und ich glaube, dass ich da nicht ganz falsch liege, weil ich glaube, eine Partie hat einmal gewonnen, sonst ist das Head-to-Head total, oder ist es auch zu null für einen Joker, das weiß
Na,
ich nicht,
es
aber.
ist, jetzt ist es, pass auf, es ist es 9:1 für Djokovic und die eine Partie, die er gewonnen hat, der Musetti, war mal in Monte Carlo und wir wissen, in den letzten Jahren ist das Turnier in Monte Carlo dem Djokovic nicht mehr wichtig.
Ja,
Ganz platt gesagt, so.
genau. Und apropos wichtig, wenn ich da gleich einhaken darf, das hatte schon für den Djokovic eine Bedeutung mit all dem, was er dann dort natürlich auch irgendwo, er wollte natürlich still standing sein bis zum Schluss. Also das ist ja auch ein Riesendruck, wenn du weißt, das ist auf mich aufgebaut, alles, die ganze Familie ist dort vor Ort mit allen Enkeln und was, also Enkeln ist übertrieben aus der Sicht seiner Eltern natürlich und noch Anhang und man möchte dann unbedingt gewinnen. Das ist ja nicht leicht. Und ich muss sagen, unter dem Aspekt, weil du sagst, es war ihm wichtig. Ich glaube, das hat man auch gesehen, bei der Siegerehrung finde ich jetzt übertrieben. Der Andrew E. Lee übrigens war der erste, den ich wahrgenommen habe, der einmal ein Leiberl zerrissen hat. Das war in St. Pölten live zu sehen, oder vielleicht hat es der eine oder andere einmal gemacht, früher im Fernsehen, das kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber also, dass er sich da so, soll er sich freuen, ist schön, aber irgendwie war man das schon sehr. Also, ja, ich wandere jetzt schnell aus, quasi mit Kind und Kegel, und zu Hause können sie mich kreuzweise, und die Serben, die mich lieben, kommen, es werden wir da sein. Also es war mal ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, nichts von Überläufer, aber er will da schon sehr noch bejubelt werden, und der Held vor Ort sein von allen, und das war ja dann auch so. Ja? Natürlich war es schön mit diesem Niki Bilic, warum er das da nach Niki Bilic benennt hat, da war das nur eine Art Verabschiedung, wo er dann geweint hat und so, das war mir dann schon ein bisschen zu viel, zumal das ja kein Grieche war, der Herr Bilic.
Naja, gut, also da muss ich eine Lanze brechen für Djokovic. Ich glaube,
Ich.
Niki Pilic hat in seinem Leben, glaube ich, eine große Rolle eingenommen. Das sage ich jetzt, wo ich ungefähr mit dem Radl eine Viertelstunde entfernt sitze von der Tennisschule oder von dieser Tennisanlage in Oberschleißheim, wo Djokovic bei Pilic trainiert hat. Ich glaube, die sind bestens miteinander ausgekommen. Also das nehme ich ihm ab, warum das zur Sprache gekommen ist. Da habe ich ehrlicherweise auch zu wenig gesehen. Aber ich glaube, der hat ihn wirklich richtig gemocht und da war eine richtig enge Beziehung da. Also da bin ich ihm nicht gram. Und ganz ehrlich, diese Auswanderungsgeschichte, das habe ich nur peripher mitbekommen. Also ich weiß, dass er ausgewandert ist, das weiß ich schon. Aber warum? Ob das irgendwie politisch bedingt war, ich
Ja,
habe
ich glaube
keine
politisch.
Ahnung.
Ja, das ist
Okay,
auch
okay.
nachzulesen. Also er hat sich wieder mal, und das ist das, was ich in Frage stelle, dieser Versuchung sind ja viele Superstars schon erlegen, dass er sich halt zu allem äußert und auch zu Hause sehr koschert ist und natürlich dann, es ging um eine Kleinigkeit. Er hat
Aufpasse.
Partei ergriffen für irgendwelche Studenten, die sich also nicht
Ja,
regierungskonform verhalten haben.
okay, ja.
Die Causa weiß ich auch nicht. Jedenfalls, er hat bewusst sich auf diese Seite gestellt und bla 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 überall hinaus posaunt. Also, dass das faktisch, man muss doch die fördern und was weiß ich. Und natürlich war das dann auch den Medien gar nicht recht und da hat man ihn richtig, ich würde sagen, sogar mehr als den Sinner, der also nicht Davis Cup gespielt auf einmal, war der dort so eine Art Staatsfeind und das geht ja dann schnell, weil man weiß, dass auch die Medien da, wie also auch vielleicht im kleinen Österreich jahrzehntelang und jetzt noch immer beeinflussbar sind von der Politik, sage ich jetzt ganz vorsichtig. Und das war also der Grund und irgendwie, ich habe es nicht verstanden, weil ich finde, das Ganze ist Lappalie und man muss sich nicht so äußern. Warum tut man das? Das verstehe ich nicht. Also er muss ja nicht die Rolle des, wie hat der Kassel, der Retter von Witwen und Waisen, eines Robin Hood ständig einnehmen wollen.
Ja, aber da bin ich jetzt anderer Meinung, weil das schätze ich ja an ihm dann. Ja? Nicht alles, was er sagt, aber dann jetzt kommt es mir auch wieder, jetzt dämmert es mir wieder, dass da was war. Studentenproteste und wenn er da für die Studenten in diesem Serbien, das jetzt vielleicht nicht ganz die Musterdemokratie des Westens ist, wie wir sie vielleicht gerne hätten, dass er dann Partei ergreift, finde ich gut. Und ich finde, dass bei den Frauen zum Beispiel. Und jetzt auch muss man natürlich sagen, wenn ich sage, immer sage, bei den Frauen, da würde ich mir von Iga Świątek mal irgendwas wünschen, da kommt halt nichts. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, von Alcaraz oder Sinner kommt in diese Richtung auch nichts. Und da ist mir der Djokovic als Nummer 1 Repräsentant der ATP, auch wenn er gerade in der Corona-Zeit, da habe ich schon meine Probleme mit ihm gehabt, aber irgendwie schätze ich das dann schon. Das ist ein erwachsener Mann, der alles gesehen hat, der unfassbar viel Kohle verdient hat und da finde ich das nicht unsympathisch, ehrlicherweise, wenn er dann Partei für die Studenten ergreift.
Ja,
Da das.
das ist ja auch, also das, ich bin ja selber ein Rebell immer gewesen und ein Zündler da und dort, aber irgendwo, ich spreche es ihm ja nicht ganz ab, aber ich denke mir, ja, wenn man das einmal freundlich sagt, man muss es ja dann nicht von beiden Seiten so weit treiben, dass eben dann sowas rauskommt, ne? Dass der deswegen auswandert sozusagen. Ich weiß nicht, ob noch was dahinter gesteckt hat, aber das werden wir jetzt, glaube ich, auch nicht mehr erfahren.
Nein, ich habe eine Vermutung, aber die will ich hier nicht äußern. So, ja, Lorenzo Musetti also dann doch dabei. Ich finde es jetzt wiederum gerecht, dass der Felix dabei ist. Warum? Weil die beiden, glaube ich, in Shanghai gegeneinander gespielt haben. Und da hat der Felix gewonnen und er hat ein komplettes Loch gehabt in der Mitte der Saison, der Felix. Aber zu Beginn des Jahres war er besser als der Musetti, gegen Ende des Jahres war er besser als der Musetti. Und deshalb finde ich das jetzt schon in Ordnung. Und was jetzt ausgeschaut hat, fand ich vor dem Rückzug von Djokovic als eine okay Gruppe für Alexander Zverev, finde ich, dass sie jetzt schwieriger geworden ist. Weil jetzt nämlich er gegen den Oshea Aliassime in seiner Gruppe spielen muss, anstelle von Musetti. Gegen Oshea Aliassime hat er bei den US Open verloren. Ein Match, das er nicht zwingend verlieren muss, meinetwegen. Aber ich glaube, dass er lieber gegen den Musetti trotz Italien in Turin gespielt hat als gegen den Djokovic. Und jetzt ist Musetti in der anderen Gruppe. Die andere Gruppe ist jetzt leichter geworden, finde ich. Oder rede ich? Nein, ich rede jetzt keinen Blödsinn. Genau, die andere Gruppe ist jetzt leichter geworden. Wo dann Alcaraz, Demenor, Taylor Fritz und Musetti drinnen sind. Ich hoffe, ich habe da nichts durcheinander gebracht, aber ich bin mir relativ sicher, dass das so stimmt.
Ja, also das kann man jetzt wiederum so und so sehen. Also ich weiß nicht, wenn der Zverev da weiterkommen will, muss er solche Leute schlagen, die für mich total pari sind. Das hat ja auch die Weltrangliste gezeigt. Ja, egal, wer jetzt im persönlichen Duell gewinnt, auch gegen ihn und wer ihm da angenehmer ist oder nicht. Aber die muss er jetzt schlagen und die Chance hat er. Ich finde die Gruppe nicht zu. Natürlich, bis auf Sinner, das ist
Ja,
keine
ist ja wurscht, ist ja
Glücksgruppe.
wurscht.
Ja,
Ja, ist.
andere auch einfacher. Vor allem hätte ich es für Djokovic auch ideal gefunden, zumal man gesehen hat, heute zwar nicht, da habe ich ein bisschen was gesehen, aber nicht die ganze Partie. Vielleicht möchtest du noch mehr darauf eingehen, weil ja der Alcaraz zuletzt wirklich in Krisenverfassung war, also heute nicht offensichtlich, ne? Aber ich glaube, dass er den eher noch irgendwie auch, was man gesehen hat, möglicherweise ärgern hätte können als den Sinn auf der anderen Seite. Aber es ist jetzt eh alles obsolet. Du weißt sicher, ich glaube es zu wissen, wer ist jetzt Ersatzmann oder welche zwei? Ist der Draper drinnen jetzt, also
Nein,
Neunter oder?
nein, nein, der Draper, der hat ja die Saison beendet. Also wer dort am Start ist, ist Alexander Bublik.
Ja.
Also der ist dort dabei. Also nicht, aber ich habe ihn schon trainieren gesehen. Und den zweiten müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Moment, das kann man gleich ganz glatt sagen. Also Bublik ist dabei und dann der nächste auf der Liste. Ja, aber ich weiß nicht, ob der Kasper dort ist. Also der Kasper
Ja.
wäre der Nächste. Ich hab keine Ahnung,
Ja.
ob
Ja,
der jetzt
meinst
aus
du
Norwegen dorthin
Daniel
geflogen
Fürth?
ist.
Ja, oder die sind schon auf den Malediven irgendwo. Der wird
Das kann
deswegen
auch
jetzt nicht
sein.
umbauen. Der wird
Ja,
deswegen jetzt nicht
aber jetzt pass
umbauen.
auf, der nächste Ersatzmann wäre dann Daniil Medvedev und der ist garantiert auf den Malediven, weil das habe ich nämlich gestern gesehen, dass er mit seiner Frau auf den Malediven urlaubt. Also Medi wird auch nicht vorbeischauen, wenn ein, zwei Leute sich da verletzen. Es könnte ein bisschen eng werden, wenn da was passiert.
Ja. Aber wann er auf den Malediven ist, würde der Brite vornehm sagen, right he has.
Ja, natürlich. Natürlich hat er recht. Wobei die Malediven, ich weiß nicht, warst du schon mal auf den Malediven? Ich sehe immer nur
Nein,
Bilder und denke.
ich habe es jetzt ins Blaue gesagt. Ich weiß, das ist, also ich weiß nichts, weil ich ja noch nicht dort war und den Vergleich auch nicht habe, aber ich habe gehört von vielen verlässlichen Quellen, dass das nicht mehr ist, was es einmal war. Und da gibt es schon viel exquisitere Geschichten zum selben Preis angeblich. Warst du schon mal? Also,
Ich
das
war
müsste
nicht
ja
dort, nein, nein.
eine, das war ja damals, als wir ganz jung waren, also du noch jünger als ich, als ich Junior war und du warst ganz jung, da war das doch die Hochzeitsdestination Nummer eins.
Ja, aber alles, was ich gesehen habe, an Bildern auch, natürlich wunderschön, aber ich denke mir halt, ich würde mich wahrscheinlich nach spätestens am dritten Tag massiv langweilen. Aber das bin vielleicht nur ich. Ja, so.
Naja,
Also.
also wenn du da Tennisplatz siehst, kann man sich nicht langweilen. Obwohl
Ja, das
meine
stimmt.
Zeiten auch schon vorbei sind, als ich in Australien gespielt habe. Mein persönlicher Rekord übrigens waren 53 Grad gemessen, 53 Grad plus. Aber wir sind, der Gegner war älter als ich und der ist nach einer halben Stunde schon lallend und unkoordiniert vom Platz gegangen und ich 10 Minuten später, also es war völlig vertrottelt, das zu machen, aber ich habe es halt damit gemacht. Insofern wäre es vielleicht nicht viel kühler mit dem Klimawandel auf den Malediven. 10 Grad vielleicht.
Gut, so, also Djokovic, Athen, Musetti drinnen, Alcaraz gewinnt, das nur ganz kurz, sein erstes Match gegen Demenor, hat im ersten Satz 4-1 geführt, bei Aufschlag Demenor an 0-40 gehabt und hat dann trotzdem ins Tiebreak müssen. So, hat teilweise halt so gespielt, wie es einfach geil ist, ja, weil es immer heißt, Demenor ist so schnell, der schnellste Mann, also gut, da muss man sagen, Alcaraz ist um nichts langsamer. Nur trifft die Kugel halt besser. Und ja, zweiter Satz war dann 6-2, das war glatter. Aber naja, er muss halt drei Matches gewinnen, damit er die Nummer 1 der Welt bleibt. Und ich glaube, Taylor Fritz hat nicht gut gewirkt, finde ich, die letzten Wochen. Sehr müde. Also ich glaube,
Ja.
dass der Alcaraz gegen Taylor Fritz gewinnen wird. Dann wird er im Halbfinale sein. Und ich glaube auch, dass er gegen. Jetzt bin ich fast zu faul nachzuschauen. Ich bin nicht zu faul nachzuschauen. Ich schaue mir das jetzt nochmal an, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Musetti in dieser Gruppe ist. Tatsächlich, ich glaube auch, dass er gegen Musetti gewinnen wird. Und dann ist es auch okay, dass er die Nummer 1 am Ende des Jahres ist. Also Sinner müsste eh das Turnier gewinnen, was ich ihm sehr zutraue, aber er müsste, glaube ich, sogar ohne, also darf keine Gruppenpartie verlieren, dass er überhaupt eine Chance hat. Und wenn aber Alcaraz drei Matches gewinnt, dann ist diese Chance auch
Ja.
verwirkt.
Also, wenn Alcaraz nur im Semifinale ist und ein verlorenes Match hat, ist es nicht dann auch wurscht. Es geht ja um die Punkte letztlich, ne?
Nein, es zählen, glaube ich, die Matchsiege, die er haben muss.
Ah,
Sagen wir, wenn er in
gut.
der Gruppe einmal verliert, ins Halbfinale kommt, das Halbfinale aber gewinnt, ins Finale kommt, dann es ist jetzt ganz, ganz dünnes Eis, auf dem ich mich bewege. Aber ich glaube, so ist es. Ich habe gelesen, drei Matchsiege. Was, wer bin ich, das zu hinterfragen? So, jetzt
Wir
müssen
werden
wir aber
sehen,
auch
wie man
noch,
so schön sagt.
wir werden sehen. Aber wir müssen natürlich jetzt auch noch, glaube ich, einen kurzen Abstecher nach Metz machen, weil dort das letzte Mal dieses, es ist schon ein traditionelles Herbstturnier, finde ich, das letzte Mal das 250er stattgefunden hat mit einem Premierensieger, den ich nicht unter den Top 30 am Ende des Jahres gesehen habe, ganz ehrlich. Aber ich glaube, jetzt ist er dort, also er wird Learner Tien, von dem ist die Rede. Und Learner Tien wird, ich schaue mal kurz ins Live-Ranking, wir sind ja heute Abend, Learner Tien wird auf 28 übernachten quasi, das Jahr überwintern, wird bei den Australian Open gesetzt sein. Dort hat er im vergangenen Jahr, oder in diesem Jahr, Daniil Medvedev bezwungen und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Würde ich mir ein Ticket kaufen, um Learner Tien Tennis zu spielen, zu sehen? Tennis spielen zu sehen. Ich bin mir nicht sicher, Andi, würdest du?
Das ist, also ich würde es mir gern, ich würde es mir im Fernsehen anschauen, jedes Mal, weil der irgendetwas hat, das ich gar nicht, das ich gar nicht so am ersten Blick sehe und ich weiß noch immer nicht, was es ist. Also ich lerne den Learner kennen quasi, aber ich würde ihn live nicht so gut kennenlernen können wie im Fernsehen, wo du ja doch jeden Aspekt hast und wo du auch, finde ich, aus dieser totalen Sicht von hinten oben, wo es zwar Spur langsamer ist, aber du kriegst diese strategischen Dinge viel besser mit. Ich gratuliere dem Herrn Thien, wie er heißt, ohne M am Schluss und ohne H, aber ich sage trotzdem, also ein 5-1 in einem Tiebreak im Entscheidungssatz aus der Hand zu geben, mit noch einem Service, glaube ich. Das ist dann doch eine eigene Leistung gewesen vom Herrn Norrie. Das sage ich beinahe. Das darf der nicht mehr verlieren.
Ja. Gut, Cameron Norrie
Ich
im
habe es aber auch
Live-Ranking.
gesehen. Es war ein sehr spannendes Match. Wahnsinnig spannend. Und jedes Mal habe ich mich gefragt, wir haben es ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, irgendwie dummer oder wir, du und ich, glaube ich schon, wir tun es auch mit dem Herrn Norrie nicht so leicht. Ich finde ja, dass der ein bisschen eckig spielt. Also, das ist kein sehr eleganter technisch, aber ist, der Erfolg gibt ihm recht und hat sich wieder gefangen. Das ist auch schön. Schön für ihn,
Ne?
aber ja, das Turnier hätte er gewinnen müssen, glaube ich, sage ich.
Also ich glaube, dass Cameron Norrie, wenn man sieht, welche Möglichkeiten ein Spieler hat und wie viel draus gemacht wird, dann glaube ich, dass Cameron Norrie in dieser Liste aus relativ wenig Möglichkeiten, relativ viel zu machen, dass der da sehr weit oben ist in dieser Liste.
Ein
Glaube ich, weil
sehr
wie du
guter
sagst,
Aspekt.
naja, weil
Ja,
du
ein
sagst,
sehr guter.
eckiges
Ich
Spiel.
lobe, ich muss dich loben dafür. Das ist der beste Gedanke, den ich heute mitnehmen durfte, ja.
Ja. So, und dann schauen wir natürlich noch nach Riad zu den Frauen, wo ich mich persönlich im Lager zweier Amerikanerinnen emotional wiedergefunden habe. Im Lager zum einen der Titelverteidigerin Coco Gauff, die in der Gruppenphase rausgeflogen ist, und dann aber auch im Lager von Amanda Nisimova, die schlecht gestartet ist gegen Elena Rybakina. Dann aber im Halbfinale war, und im Halbfinale, das war natürlich jetzt eine einzige Schießerei, wenn man es mal auf den Punkt bringt, ja, zwischen ihr und Aryna Sabalenka. Sabalenka hat dann gewonnen, good for her. Also keine meiner beiden emotionalen Favoritinnen hat gewonnen, aber Elena Rybakina, die als allerletzte sich qualifiziert hat, fünf Matches, ganz elegant. Hat sie einen Satz verloren? Einen Satz hat sie, glaube ich, verloren. Fünf Matches und dann ein Tiebreak gegen Aryna Sabalenka mit 7-0 gewonnen hat und 5 Millionen Dollar dafür kassiert hat. Da sage ich Bravo, 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 und habe ich so aber nicht kommen gesehen, Andi. Du
Nein,
vielleicht.
ich auch nicht. Nein, ich habe nicht mit dir gerechnet. Aber da war schön zu sehen, wenn die wirklich bei sich ist. und an sich glaubt. Also nur diese beiden Parameter, was die dann zu spielen imstande ist. Und auf der anderen Seite war genau das nicht der Fall. Und ich frage mich jedes Mal, warum denn nicht? Bei der Sabalenka, das war ja auch schon Bauchweh im Halbfinale und auch in manchem Gruppenspiel, auch wenn das Ergebnis dann klar ausschaut und man sagt immer, die ist mental stark. Ich finde, die ist ganz, ganz schwach mental, vor allem was das eigene Emotionsmanagement betrifft, weil sich die immer regelmäßig rausjammert und sich da offenbar niemand darauf hinweist oder wenn doch, dann liegt das völlig brach. Das wird immer nur schön geredet, hast eh gewonnen und das reicht ja auch meistens. Aber die ist von den Möglichkeiten, wenn ich jetzt deinen Spieß umdrehe, gedanklich, muss ich sagen, also solche Möglichkeiten und so oft verlieren, nämlich in knappen Partien, das geht sich für mich nicht aus. Da war jahrzehntelang auch die Frau Nowotna in Wimbledon ein Beispiel. Und das geht für mich fast schon in diese Richtung, weil die muss sich das vorwerfen und sie bearbeitet es offensichtlich nie. Also normalerweise sag ich, ja, erster Satz kann passieren, aber dann, du hast ja auch schon gesehen, ihr größter Druck wurde im zweiten, die Rybakina hat nicht viel tun müssen, um dieses Tiebreak zu null zu gewinnen. Und das ist halt dann schon, das ist für mich nicht Nummer eins würdig, obwohl sie es bleibt. Aber ich finde, zu Recht hat sie das nicht gewonnen, ja. Und gut, kann man sagen, mit Rybakina hat niemand gerechnet, sie selber vielleicht auch wieder nicht damit. Und jetzt sind wir wieder bei den Expectations. Und sie hat auch frisch gewirkt, ja, nicht nur mental, sondern auch körperlich. Wenn da alles zusammenkommt, dann spaziert die halt durch, wie es scheint, laut der Ergebnisse. Und ich habe mich für sie sehr gefreut. Und ich habe auch, das war ja bei dir eine leise Kritik, die Nummer eins zu kritisieren, das ist immer dann schon auch irgendwo Kritik auf höchstem Niveau. Aber ich schaue mir das auch nicht genau. Diese ständige Jeierei und Jammerei, sich selbst Fertigmacherei, bis dann endlich schafft es zu verlieren. Als viel bessere Spielerin. Im Finale nicht, spielerisch diesmal nicht, aber gegen alle anderen muss ich das so sagen.
Ja, ich meine, natürlich hat sie in diesem Jahr wieder unmenschlich viel Geld verdient, wird Nummer 1 der Welt bleiben mit relativ großem Abstand, aber muss sich natürlich in den Hintern beißen, wer wegen der Australian Open das Finale gegen Madison Keys, das
Ja.
sie gewinnen muss. Sie muss das Finale in Roland Garros gewinnen, hat sich selber da wirklich rausgebracht, von den Umständen fertig machen lassen. Dann gegen Anisimova in Wimbledon, okay. Das, ja, auch eine enge Partie, die sie auch gewinnen kann. Und dann hat sie auch die US Open gewonnen. Immer noch fantastisch, immer noch 100-mal besser, als wir das jemals hinbekommen würden. Aber gemessen an ihren Möglichkeiten ist es nämlich wirklich so, dass du dir denkst, ja, da müsste mehr kommen. Da müsste mehr da sein. Und das Ganze ist ja endlich. Ja, man vergisst ja leicht, sie ist, glaube ich, 27 jetzt. Oder schon 28, aber irgendwie in diesem Range, die ist ja nicht mehr ganz so jung. Die Sabalenka hat viele Jahre verschenkt, wo sie Möglichkeiten gehabt hätte, dass sie wirklich vielleicht auf insgesamt dann am Ende ihrer Karriere, vielleicht schafft sie es noch, aber ich glaube es nicht, auf 10 oder 12 Grand Slam-Titel kommt. Weil jetzt werden natürlich ja, es kommen ein paar Leute nach, so wie jemand wie Andreeva, die dann halt nach einem sehr guten Beginn des Jahres nicht gut gespielt hat, finden, aber die kommt nach, die Goff wird immer da sein, die ist athletisch, kann, die sich auch traut. Anisimova ist da, die Swiatek ist immer noch da. Es wird nicht einfacher werden und die Sabalenka ist, wie gesagt, relativ lang schon dabei und finde ich, hätte zum jetzigen Zeitpunkt für das, was sie kann, für das, wie schnell sie spielt, sollte sie eigentlich mehr Grand Slam-Titel haben.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch der Punkt, wo ich das noch einmal unterstreichen möchte. Also da, ich verstehe nicht, wie man so wirklich so an sich zweifeln kann, offensichtlich ganz tief drinnen, in so engen Momenten, weil wenn ich da die Beste bin, mir fällt es nur gerade ein. Also auch der Muster war lange Zeit ja nicht Top Ten gerecht, obwohl es schon hätte sein können. Ja? Und als es dann wurde, da waren ein, zwei Partien, ich glaube, es eh schon mal erzählt, da hat er gespielt grottenschlecht gegen irgendeinen Top, ich weiß gar nicht, ob der Top 100 war. Und irgendwie war es dann 4-1 oder was für einen anderen oder 1-4, respektive. Schau, Ein Borg-Epigone, das ist fast so wie ich, nur ich glaube, dass der Perücke auf hat, sitzt dort jetzt beim Masters eingeblendet. Und rechts sitzt einer, der schaut aus wie der Sinner. Die sitzen nebeneinander bei diesem herrlichen Doppel Cash Glaspol gegen Polelli und Vavasori. Ja, das habe ich jetzt sagen müssen. Es war ganz wichtig in dem Moment. Was wollte ich eigentlich sagen davor? Mich selber abgeschossen, siehst.
Ja, das ist ein guter Abschieß, aber wir beenden die heutige Sendung mit den Tipps. Ja, also Doppel ist unfassbar schwierig zu tippen, finde ich. Also Doppel, keine Ahnung. Aber was glaubst du, Andi, wer wird der neue oder auch alte Sieger der ATP Finals 2025?
Das kann nur Sinner sein. Das ist für mich völlig klar. Also, ich finde, der spielt jetzt in einer eigenen Liga. Finale Alcaraz wahrscheinlich, wenn der ein bisschen mehr Sicherheit hineinbringt ins sonst doch giftige und variable Spiel. Ich schaue, jetzt haben sie sich verliebt in den Borg-Doppelgänger und auch den Sinner. Neben ihm. Wir wollen schon das zweite Mal. Ich glaube, ich hätte da hingehen sollen. Ich wäre der Echtere, nicht Borg gewesen. Ja, also ich glaube, ich sage mal Sinner und im Doppel, ich habe keine Ahnung. Vielleicht erfangen sich ja Pütz-Grawitz, das wäre mir sehr sympathisch. Kann alles passieren.
Ja, die müssen halt ein bisschen aufpassen, weil gegen Glaspool und Cash haben sie in diesem Jahr, glaube ich, viermal gespielt und dreimal verloren. Auch jüngst, die müssten eigentlich darauf hoffen, dass jetzt die zwei Italiener das gewinnen, das erste Match, weil gegen die Italiener waren es zwar auch knappe Partien heuer, aber da können sie gewinnen. Ich habe irgendwie, also Kravitz-Pütz, zwei meiner Lieblingsspieler auf der Tour, auf persönlicher Ebene, überhaupt kein Zweifel. Und die spielen auch ein total geiles Doppel. Ich mag aber auch Granollers, Ceballos irgendwie, die zwei alten Säcke. Die haben sich vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren in Wimbledon so gestritten auf dem Platz. Oder der Granollers mit dem Coach vom Ceballos. Irgendwas war da. Natürlich spreche ich kein Spanisch, keine Ahnung. Und da habe ich mir gedacht, okay, die reden nie mehr ein Wort miteinander, sind immer noch zusammen, haben jetzt endlich einen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen und den zweiten auch, wenn ich es richtig im Ohr habe. Und die mag ich irgendwie auch, weil der Ceballos war ja ein wunderbarer Einzelspieler auch. Wir erinnern uns, der Dominik hat gegen den damals, das war ja der Kollege, gegen den der Gauffin sich verletzt hat und dann nicht gegen Dominik spielen konnte. Im Achtelfinale war es, glaube ich, French Open. Und der Ceballos war ja ein super Einzelspieler, Granollers war ein guter Einzelspieler. Die zwei mag ich auch. Und wenn es jetzt schon nicht der Tim und der Kevin werden, dann würde ich sie irgendwie begrüßen, wenn Marcel Granollers und Horacio Ceballos dieses Doppel gewinnen würden. Am nächsten Montag wissen wir mehr.
Ja, das verstehe ich. Und ich weiß, du wolltest jetzt schon ausbrennen. Ich wollte noch eines sagen, Stichwort alte Säcke, aber auch zu dem Aspekt, den du jetzt gesagt hast. Das ist ja wie im Leben. Also leider werden die Partnerschaften im Tennis-Doppel, nämlich erfolgreicher, ja immer kürzer. Aus irgendeinem Grund verschüssen sich die, spielen dann mit Erzfeinden zusammen wieder nur ein, zwei Jahre. Und die sind doch meiner Wahrnehmung nach jetzt schon sehr lang zusammen. Und gut, dass sie zusammen geblieben sind. Der Herr Granollers war auch im Einzel sehr gut. Sein Partner, der hat mal Kitzbühel gewonnen. Ich weiß das ja nicht mehr, aber ich weiß es ganz sicher zum Erstaunen aller. Und zu guter Letzt, es gibt zwar nicht mehr den Mitarbeiter der Woche. Er wäre es auch schon in der vorigen Woche geworden. Ich habe es nur vergessen zu sagen. Mir ist sehr leid um den Herrn Bobana, der heimlich still und leise sich verabschiedet hat. Ich glaube, im zarten Alter von gefühlten 68, wenn es 20 Jahre jünger sind, fast. Sind, ist es auch noch eine großartige Leistung gewesen. Der hat gesagt Goodbye. Hat aber gesagt, salomonisch, er wird dem Tennis erhalten bleiben.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.